Ich habe heute einen Gast eingeladen, der uns zu einem meiner Lieblingsthema was erzählen kann, nämlich Humankapital und aber auch Vorsorge. Das ist der Finanzrocker. Und warum der sich Finanzrocker nennt, das wird er uns gleich selber erzählen, direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, privat und beruflich. Und dazu gehört auch, dass du gut versorgt bist und in dich investierst. Und da habe ich einen der besten Experten in Deutschland dazu gewinnen können, dass er uns heute besucht. Das ist Daniel, der Finanzrocker vom Finanzrocker Podcast. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Uwe. Ich freue mich, da zu sein.
Sag mal, wenn du den Leuten da draußen erzählen müsstest in einem Satz, wer ist Daniel? Also was müssen die Leute da draußen über Daniel wissen, damit Daniel das Gefühl hat, sie wissen genau, wer er ist?
In einem Satz?
Ach, du kannst auch mehrere machen, aber in aller Kürze, in aller Knappheit, was müssen Leute über dich wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist?
Ja, ich bin jetzt Anfang 40 und beschäftige mich seit, ich glaube, 7 Jahren mit dem Thema Finanzen und keinen hat es interessiert, dass ich mich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt habe. Und das war für mich so der Aufhänger zu sagen, ich gehe mal nach außen und versuche den Leuten mitzugeben, was das Thema Finanzen eigentlich bedeuten kann und dass es gar nicht so schwer ist. Und deswegen habe ich vor 5 Jahren angefangen, den Finanzrocker-Blog zu gründen, dann den Finanzrocker-Podcast. Und seitdem ist es enorm gewachsen und ich bin mittlerweile hauptberuflich Blogger, Podcaster und Buchautor.
Total geil. Und ich komme ja von der Dramaturgie, wie du vielleicht weißt. Und da geht es immer so bei der Heldenreise um den auslösenden Vorfall. Ne? Also ist bei dir irgendwas passiert? Gab es einen Moment, an dem du festmachen kannst, dass du gesagt hast, hoppala, ich sollte mich um das Thema mal kümmern? Weil ich habe auch in deinem About You gelesen, dass du nicht die besten Erfahrungen gemacht hast mit, ich sag mal, Bankberatern oder Vermögensberatern, was auch immer. Aber gab es irgendwas, warum du dich überhaupt um das Thema gekümmert hast? Oder macht man das halt einfach so? Wie kam das?
Naja, man sollte es einfach so machen, aber bei mir war es genauso wenig der Fall wie bei vielen anderen auch. Und ich bin einfach in die Bankberatung reingeraten durch ein Erbe und habe da viel Geld verloren, weil ich einfach gesagt habe, ich kenne mich mit Finanzen nicht aus, aber die in der Bank, die wissen ja Bescheid und die wissen auch, was sie machen. Und dann sollen sie auch mal machen. Und mit der Einstellung bin ich dann leider daran gegangen und dann haben die Geld für mich angelegt. Und da habe ich horrende Gebühren gezahlt und dann habe ich nochmal was abgeschlossen und nochmal was. Und 2013 war dann so ein Moment, wo einer von diesen Fonds, in die investiert wurde, platt gemacht wurde wegen Erfolglosigkeit und er hat so viel Geld verbrannt. Das war tatsächlich der Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme das jetzt in die eigenen Hände und dann habe ich losgelegt, mir ein Depot angeschafft und angefangen, selbstständig meine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen.
Das ist spannend. Da draußen rennt ja jeder rum und sagt, ETFs sind die Lösung für alles. Du brauchst nur noch ein ETF. Also ob es eine Miss Money Penny ist, die überall bei Spiegel gefeiert wird. Alle plappern ja nur noch das nach. Ist dem so? Ist der ETF die Lösung für alles?
Ich würde nicht sagen, es ist die Lösung für alles, aber es ist eine Lösung, um breit gestreut ein Vermögen aufzubauen und das auch noch möglichst kostengünstig. Man hat dann immer eine Marktrendite, die liegt so zwischen 5% und 7% im Jahr. Kann natürlich auch ein bisschen schlechter sein, so wie im Jahr 2020 wahrscheinlich das der Fall sein wird. Aber generell steht und fällt die Geldanlage nicht allein mit dem ETF, sondern es gibt ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und da ist zum Beispiel ein Aktieninvestment oder ein ETF-Investment nur ein Teil davon. Und deswegen würde ich nie sagen, das ist jetzt die Lösung für alles, weil das ist in meinen Augen falsch gedacht.
Wie machst du das mit der Diversifikation? Also bist du wirklich, dass du sagst, ich kaufe jetzt ein bisschen Gold, ich habe Aktien, die ich mir per Hand aussuche, ich habe ein paar Fonds, ich bin in Immobilien, dann später auch das Thema Humankapital, was ich bei dir sehr, sehr schätze. Aber wie machst du das bei diesem Thema Streuung? Weil in meinem Umfeld alle sind gerade nur noch auf Gold. Wir müssen jetzt was so entweder Rolex kaufen oder Gold. Und du denkst dir so, oh Gott, okay, das ist halt auch wieder nur ein Extrem, ne?
Genau, das ist auch wieder nur eine Asset-Klasse, in die man gehen kann. Also das Thema Rohstoffe, Gold, Silber, ein paar andere. Dann kann man in Immobilien investieren. Bei dir in München wird es wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein, um da noch aufzusteigen. Ja. Aber es gibt dann eben das Humankapital, was du schon angesprochen hast. Und das liefert wirklich die höchste Rendite über die Jahre und Jahrzehnte gesehen. Also noch deutlich höher als die Rendite, die man dann am Aktienmarkt hat. Und das ist dann auch nochmal eine Asset-Klasse. Und bei mir persönlich ist es so, ich investiere zwar auch in ETFs, aber in erster Linie in Einzelaktien und beschäftige mich ja auch tagtäglich mit dem Thema Geldanlage. ich mache es gerne, aber das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Herausforderung und da ist schon die ein oder andere Aktie dabei, die dann auch mal tief im roten Bereich ist.
Ja, wie ist das vom Zeitaufwand? Also sitzt du wirklich Stunde X oder Stundenanzahl X am Tag davor oder kann das Otto-Normalverbraucher auch machen, der jetzt einen echten Job hat, in Anführungsstrichen? Also wie viel Zeit ist das Minimum, wo du sagst, wenn du nicht X Stunden am Tag investieren kannst, solltest du vielleicht die Finger davon lassen oder es jemanden machen lassen?
Also generell schafft das jeder oder jede mit ganz, ganz wenig Zeitaufwand. Also das fängt mit dem schon erwähnten ETF-Sparplan an, den legt man einmal an und dann lässt man es laufen, dann braucht man sich gar nicht mehr groß darum kümmern. Man muss sich auch nicht groß um die ETF-Auswahl kümmern. Natürlich muss man da die Unterschiede kennen, die preislichen Unterschiede und die Kostenstruktur auch, aber generell braucht man da nicht viel Zeit. Und bei mir hat sich das dann über die Jahre tatsächlich zu mehr als einem Hobby entwickelt und ich stecke schon einige Stunden in das Thema Geldanlage am Tag, aber das hängt auch damit zusammen, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dementsprechend mich auch informieren muss. Aber generell fängt das tatsächlich mit ein paar Büchern an und das als Grundlage und ein Sparplan, damit ist der Anfang schon gemacht und das dauert nicht lange.
Das ist schon mal beruhigend. aber was, wenn du sagst, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, berätst du jetzt auch andere Leute oder ist es wirklich nur deine Sachen oder kümmerst du dich um Friends and Family oder habt ihr irgendwie einen kleinen Fonds aufgesetzt? Also wie stelle ich mir jetzt gerade so deinen Arbeitsalltag vor oder was machst du?
Also das Thema Beratung, das mache ich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn, dann wäre es ja Coaching. Aber ich mache tatsächlich Podcasts und schreibe Blogartikel, schreibe Bücher und verdiene damit mein Geld.
Gut, genau. Die Sachen kenne ich, aber du nimmst jetzt keine Mandat oder Coachings an oder kümmerst du dich, also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, hallo, ich habe jetzt hier irgendwie 100.000 Euro rumliegen, kannst du mir die irgendwie anlegen? Machst du nicht?
Nee, das ist auch nicht so mein Ding.
Ja, kann ich mir vorstellen. Was ist mit diesem Thema Humankapital? Also was ist für dich Humankapital oder wie investierst du da rein? Also wer das da draußen vielleicht noch nicht gehört hat.
Also Humankapital, das ist ja vor einigen Jahren zum Unwort des Jahres gewählt worden, weil man die Menschen dann als Kapital gesehen hat. Und ich finde den Begriff auch ein bisschen zwiespältig, aber am Ende beschreibt er tatsächlich das, was es ist, nämlich das Investment in sich selber und in die eigenen Fähigkeiten. Oder wenn ein Unternehmen in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investiert, dann eben auch in das Kapital. Und das sorgt dann dafür, dass das Unternehmen höhere Gewinne einfahren kann, im Optimalfall. Und für einen persönlich ist es genauso. Das heißt, ich investiere in meine Weiterbildung, in meine Fähigkeiten. Und je weiter ich die ausarbeite und austariere, umso mehr Vermögen kann ich am Ende aufbauen. Und das ist die Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, weil ich in meiner normalen Jobkarriere halt nicht wirklich weitergekommen bin. Also es hat mich alles sehr frustriert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich muss jetzt mal ein bisschen in Fähigkeiten investieren, wo ich noch nicht so richtig gut bin. Und das fing dann damit an. Und gerade so das Thema Bloggen, das Thema Podcasten, ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Und da musste ich mich dann erstmal reinarbeiten und das fängt mit einem ganz banalen Thema an, wie Suchmaschinenoptimierung. Ne? Also wie optimiere ich einen Artikel, dass er bei Google gefunden wird und dass ich dann am Ende vielleicht auch 1-2 Euro damit verdiene. Und das geht dann weiter über YouTube-Videos und Podcast-Sponsoring und da kann man eine ganze Menge lernen und dementsprechend dann auch mehr Geld verdienen.
Du bist ja auch mittlerweile echt auch ein gefragter Experte, gell? Also auch irgendwie große Medien fragen ja gerne mal nach, irgendwie was man machen soll. Und hast dich da auch wirklich so zum Thema Personal Branding oder Positionierung, was ich halt irgendwie den schöneren Ausdruck dafür finde, da hast du dich ja wirklich, sag ich mal, da hast du dich gut aufgebaut. In einer relativ kurzen Zeit hattest du dafür, also war das A, deine Strategie, war das überhaupt mal geplant von Anfang an? Und B, was rückblickend wäre, was wäre deine Strategie, wenn es eine gewesen wäre? Also was hat das dann zum Erfolg geführt?
Also grundsätzlich sehe ich mich gar nicht so als Experte, sondern wirkliche Experten, die beschäftigen sich tatsächlich 8 Stunden am Tag nur mit dem Thema Aktien, Börse und so weiter. Das mache ich ja gar nicht. Und das sind für mich Experten. Ich versuche einfach nur das Thema Finanzen auf anschauliche Art und Weise rüberzubringen, sodass die Leute was mitnehmen können und es selber dann auch umsetzen können. Und deswegen.
Das ist wie ein Dolmetscher, gell? Also ich habe das Gefühl, also du wirkst auf mich wie ein, ja, wie ein Interpreter, ganz klassisch. So wie so R2D2, der so dahinter steht und also beziehungsweise C3PO, der dahinter steht und so die Sprachen miteinander kombiniert.
Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Also ich habe es ja selber bei mir gemerkt, ich hatte keinen, der mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so gehst du jetzt vor bei der Geldanlage und darauf musst du achten, dass du nicht ein paar tausend Euro versenkst. Und ich habe mir das alles selber erarbeitet und das möchte ich halt auch wiedergeben, aber so, dass es dann auch interessant ist für die Leute, die keinen Bock auf das Thema Finanzen haben. Und so das Branding an sich hat sich dann erst weiterentwickelt. Also das Thema Finanzrocker, das war von vornherein so der Name, der zu mir gepasst hat, einfach weil ich seit über 20 Jahren dem Rock und Heavy Metal verfallen bin und auch ein eigenes Online-Magazin in den Nullerjahren gegründet habe und ganz viel auch auf Festivals und Konzerte fahre und das ist so das Hauptthema noch weit vor Aktien und daher kommt der Name und ich arbeite jetzt seit 12 Jahren im Marketing und habe von daher mit dem Thema Brand durchaus schon mal zu tun gehabt, aber ich habe dann gesagt, nachdem alles stand, ich entwickle die Marke weiter, ich entwickle das Logo weiter, ich habe ein eigenes Maskottchen anfertigen lassen, was immer wieder auftaucht und auf dem Podcast-Cover zu sehen ist. Und so will ich das in den kommenden Jahren eben auch nochmal weiterentwickeln. Aber von vornherein mit dem Thema Branding rangegangen bin ich nicht.
Okay, weil also man merkt, dass, also ich finde, man merkt, dass du aus dem Marketingumfeld kommst, ne? Also es wirkt halt echt alles sehr gut und es wirkt halt auch rough. Das gefällt mir halt gut. Also du bist halt, also Finanzrocker ist ja schon mal auch eine Ansage, ne? Ja. Das ist halt schon alleine auffällig und irgendwie gut gemacht und auch sehr stimmig. Und du ziehst es ja auch durch mit einer Brand Color, also wirklich echt ziemlich beeindruckend so. Ich habe mich jetzt mal in dein Universum noch so ein bisschen vertieft. Du hast ja noch einen zweiten Podcast mit deinem Partner, gell? Mhm. Der Finanzvezier rockt.
Ja.
Und all das ist ja auch wirklich fast schon also ein Markenuniversum, was ihr da drumherum geschaffen habt. Ne?
Mhm.
Bekommst du Nachrichten von Menschen, die dir sagen, hey Daniel, vielen lieben Dank, durch dich habe ich heute 1200 Euro verdient? Ich habe keine Ahnung. Also gibt es Leute, die sagen, ey, ich habe irgendwie deine Tipps angewendet und es funktioniert und ich habe X gemacht?
Ja, also das wird auch immer mehr, je mehr Hörer ich habe. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass ich langfristig am Ball geblieben bin und dass immer mehr Hörer dann kamen. Und ich habe angefangen mit 40 Hörern in den ersten, ich glaube, 2-3 Wochen. Und das ist jetzt hochgegangen bis auf mit beiden Podcasts 280.000 im Monat. Und das ist Wahnsinn. Dann natürlich schon eine Ansage. Und dementsprechend häufen sich dann natürlich dann auch die Rückmeldungen. Und das baut einen natürlich enorm auch auf. Und das war ja tatsächlich nur als Hobby- und Spaßprojekt ursprünglich gedacht und hat sich dann immer weiterentwickelt. Und irgendwann stehst du dann halt vor der Frage, in welche Richtung willst du jetzt weitergehen? Und das ist jetzt so der Schritt, der als nächstes kommt. Aber das Feedback, das treibt einen nach wie vor noch an, da noch mehr Energie und Mühe da reinzustecken.
Würdest du sagen, dass du gerade deinen Traumjob hast? Also, weil du hast ja eigentlich das, was dich interessiert, genommen, hast daraus ein Business gemacht, was auch noch funktioniert. Also, deine Anlagen per se funktionieren schon für dich, aber du hast da drumherum sozusagen auch noch so eine Erklärwelt gebaut. Hast du gerade deinen Traumjob oder ist das einfach jetzt nur ein anderer Job?
Nee, es ist schon ein Traumjob, weil ich mich halt selber verwirklichen kann und das kannst du im normalen Arbeitsleben eben nicht, weil da hast du immer irgendjemanden, der dir sagt, was du machst und machen sollst und das war jetzt so das erste Mal, wo ich komplett eigenständig was auf die Beine stellen konnte, das dann umgesetzt habe und verfeinert habe. Also von daher, das ist schon genau das, was ich machen wollte und das wird sich natürlich in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln. Man will ja nicht stehen bleiben und das ist eben auch mein Ziel und es ist natürlich auch eine Herausforderung. Das Thema Finanzen ist ja irgendwo auch endlich, ne? Also die meisten erzählen dann, ja, machen ETF-Sparplan und fertig, aber ganz so einfach ist es dann nicht und da ist die Herausforderung dann tatsächlich noch relevant zu bleiben mit unterschiedlichen Themen. Und das finde ich auch außerordentlich spannend, da nochmal neue Personen dann zu interviewen, die irgendwas mitzuteilen haben, was die Leute dann eben mitnehmen können und selber umsetzen können.
Ja, total, bin ich bei dir. Spannend. Warum ist das so, dass die Leute keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen? Also warum glaubst du jetzt, also ich bin keiner von diesen Schulbashern im Sinne von, wir kriegen das in der Schule nicht beigebracht und ist alles so schlimm, ganz und gar nicht, aber ich glaube schon, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, also dass da einfach wenig Grundbildung passiert, aber was glaubst du, warum Leute keine großen Ambitionen haben, sich da so richtig tief reinzufuchsen?
Naja, es ist ein sehr komplexes Thema und häufig ist es ja auch so, dass es auch ein Tabuthema ist. Also das Thema Geld ist in der Familie, im Freundeskreis häufig ein absolutes Tabuthema, worüber man nicht spricht. Man spricht über alles, aber nicht darüber. Und das ist dann auch in den eigenen Gedanken dann verankert. Und man merkt es dann immer mehr, dass man dadurch dann auch keine Lust hat und keinen Bedarf sieht, sich darum selber zu kümmern. Also man hat ja die Rente, die dann irgendwann kommt. was natürlich auch ein Trugschluss ist, weil durch den demografischen Wandel wird das natürlich auch immer weniger, was da am Ende dann bei rumkommt, wenn wir jetzt in Rente gehen. Da kommt die Steuer dann noch dazu und das beachten viele dann nicht. Und es ist ja nicht damit getan, dass man vielleicht auch noch eine Betriebsrente abschließt, wo man in der heutigen Arbeitswelt gar nicht weiß, ob man in 10 Jahren noch den gleichen Job hat und immer diese Versicherung dann damit rumschleppen muss. Und das sind alles so Faktoren, da beschäftigt sich keiner mit. Aber ich glaube, wenn man das einmal vernünftig aufgesetzt hat und das kostet gar nicht so viel Zeit, dann ist man eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt und braucht sich auch gar nicht mehr darum weiter zu kümmern. Aber am Anfang braucht man halt ein paar Stunden, ein paar Tage, wo man sich damit auseinandersetzen muss, wo man dann seine Asset Allocation festlegt und dann geht's los.
Und wie lange ist, also klar, man sollte so früh wie möglich anfangen, aber die meisten Leute sagen jetzt ja irgendwie, also ich werde nächste Woche tatsächlich 39, dann sagen ja viele schon, boah, jetzt ist wahrscheinlich eh schon zu spät, ne? Also jetzt habe ich eh schon irgendwie zu wenig Zeit, um irgendwas aufzubauen. Würdest du, also gibt es irgendwie ein Enddatum, wo du sagst, ab da würdest du es jetzt auch nicht mehr machen oder lohnt sich's echt immer noch?
Das lohnt sich immer. Also man kann ja selbst mit Mitte 50 noch anfangen und ich hatte jetzt eine Podcasthörerin zu Gast in meinem Podcast, die ist Mitte 50, glaube ich. Und die hat vor 3 Jahren angefangen mit der Geldanlage. Und da war das dann tatsächlich so, dass sie jetzt innerhalb von wenigen Jahren schon ein Vermögen aufgebaut hat, das angelegt hat und jetzt im Crash nochmal nachgekauft hat. Und dementsprechend hat sie sich echt gut da nochmal reingearbeitet. Und das läuft jetzt auch. Und von daher würde ich nie sagen, es ist zu spät, um damit loszulegen. Natürlich ist je früher, desto besser das Motto, aber generell funktioniert es auch mit, bei mir war es Mitte 30, du kannst mit 40 anfangen, aber auch mit 50 oder sogar später.
Und gibt es irgendwie so einen Mindestbetrag, wo du sagst, so monatlich, Summe X sollte wirklich monatlich irgendwie drin sein oder zurückgelegt bzw. angelegt werden? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist so das Minimum, damit es überhaupt Sinn macht?
Naja, du kannst anfangen mit 25 Euro, aber wenn man ehrlich ist, das bringt nicht sonderlich viel, selbst wenn du das jetzt über 10 Jahre machst. Also generell sollte da schon eine dreistellige Summe dann in die Altersvorsorge fließen jeden Monat, wenn es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann mit einem kleinen Betrag anfangen und den dann sukzessive steigern. Also man kann ja eine Dynamik in den Sparplan einbauen, dass man dann beispielsweise jedes Jahr den Betrag um 5% dann erhöht. Und man kann es auch händisch anpassen, aber man sollte tatsächlich dann versuchen, die Versorgungslücke, die irgendwann dann kommt, zu schließen. Und das funktioniert halt nicht auf Dauer mit 25 Euro im Monat. Aber also ich habe jetzt einen Sparplan, ETF-Sparplan, den habe ich auch nicht geändert, seit 2014, 150 Euro. Das war so das absolute Minimum, was ich mir damals leisten konnte. Und mittlerweile läuft er halt weiter und ich habe eine fünfstellige Summe dann da drin. Und das ist dann schon mal ein ganz guter Anfang.
Das ist Wahnsinn, ja. Ja, das ist halt das, was die Leute, glaube ich, einfach immer nicht verstehen oder was auch so schwer vorstellbar ist, was das halt einfach über den über den Faktor Zeit, was da passiert, ne? Und über den Hebel. Genau. Darf ich dich fragen, hast du noch irgendeine Lebensversicherung, also so ein klassisches Produkt, hast du sowas noch oder hast du sowas wirklich alles gekickt?
Nee, ich habe tatsächlich noch eine private Rentenversicherung, die ich mir damals in der Bank habe andrehen lassen. Und damit waren natürlich auch wieder Kosten verbunden. Die waren tatsächlich auch, ich glaube, bei 2.500 Euro. Also schon eine Menge Geld. Das wurde dann über 5 Jahre dann rausgezogen. Das ist die sogenannte Zilmerung. Das läuft nach wie vor noch aus dem einfachen Grund, weil es 11 Jahre dauert, bis du das Ding abschlagsfrei kündigen kannst. Und das 11. Jahr ist 2021, also nächstes Jahr. Deswegen habe ich das Produkt
dann
noch.
Dann fliegt sie raus.
Ja, ich habe es aber dann auch noch an eine Berufsunfähigkeitsversicherung gekoppelt, was ja sowieso per se schon mal schlimm ist, diese Koppelprodukte. Aber damals wusste ich es halt noch nicht und ich werde nächstes Jahr entscheiden, wie es da weitergeht. Aber generell dieses Produkt, was ich da habe, das ist so ein Vorsorgefonds und der läuft in den letzten 10 Jahren ausgesprochen gut. Also momentan sehe ich da keinen Grund, das Ding zu kündigen. Aber generell, also Lebensversicherungen, die sind ja mehr oder weniger tot, weil da gibt es ja gar keine Rendite mehr.
Ja, genau. Was ist denn für dich, wenn du so, ja, die Klassiker so, wenn du so 3 Tipps hast an Menschen, die in sich als Humankapital investieren wollen, wie machst du es? Also hast du eine Routine oder gibt es so, keine Ahnung, oder die 1, 2, 3 Bücher, die du gelesen hast, die dein Leben auf den Kopf gestellt haben?
Ja, das waren tatsächlich am Anfang Finanzbücher, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und da kann ich 2 Bücher nennen, die mich unheimlich inspiriert haben. Zum einen ist es Souverän investieren in Indexfonds und ETFs von Dr. Gerd Kommer. Gibt es jetzt auch in der, ich glaube, 5. oder 6. Auflage schon. Und das war ein Werk, das, was mich unheimlich begeistert hat. Und das zweite ist Der entspannte Weg zum Reichtum von Susanne Levermann. Das ist eine ehemalige Fondsmanagerin gewesen, die einen Preis bekommen hat für ihren erfolgreichen Fonds und am Tag der Preisverleihung gesagt hat, nö, das ist nicht so ihre Welt, sie schmeißt das jetzt alles hin und hat dann als Nachlass sozusagen dieses Buch dann veröffentlicht. Und da geht es tatsächlich darum, wie bewerte ich ein Unternehmen? Also worauf kommt es an? Was sind so die Kennzahlen? Und dann hat sie eine eigene Strategie entwickelt, wie man dann Aktien kauft. Und das war gerade am Anfang auch eine unheimliche Inspiration, um dieses Wirtschaftsthema auch ein bisschen fassen zu können, weil das hat mich damals auch nicht interessiert. Und das hat so den Einstieg gegeben. Und dann gibt es natürlich noch diverse andere Bücher, die ich da empfehlen kann. Aber generell, also Bücher ist ein Mittel, um in sein Humankapital zu investieren. Das andere ist natürlich jetzt in so Kurse zu investieren. Also Udemy gibt es ja da als günstige Plattform, wo ich auch unheimlich viel mitgenommen habe, was mir auch viel gebracht hat. Aber was du wahrscheinlich auch bestätigen kannst, ist das Thema Netzwerk und Netzwerke aufbauen und sich austauschen und dadurch lernen. Und das ist so der dritte Faktor, der mir unheimlich viel geholfen hat.
Ja, das glaube ich auch. Also das würde ich auch behaupten, ist bei mir so, dass das Geheimnis zu allem ist halt Netzwerken. Ja. Auch lustigerweise, ich habe auch den Podcast bei mir gestartet und habe gar nicht verstanden, wofür der eigentlich da ist. Ich habe erst sehr viel später verstanden, dass es im Grunde genommen ein Netzwerktool ist. Also auch, dass ich jetzt mit dir reden kann und so einen direkten Zugang zu dir bekomme, also ist mir A, eine große Ehre und B, wäre mir das auch eigentlich nicht vergönnt gewesen, wenn ich den Podcast jetzt nicht gehabt hätte. Ja. Von daher finde ich das großartig. Ja, finde ich einen interessanten Ansatz. Was sagst du zu so den vermeintlichen Klassikern wie Rich Dad, Poor Dad? Kannst du damit was anfangen oder was sagst du jetzt als sehr fortgeschrittener Experte dazu?
Wie gesagt, Experte bin ich nicht, aber Rich Dad,
Poor Dad. Für mich bist du ein totaler Experte. Also weil du bist da wirklich, ich glaube für viele da draußen, auch wenn du vielleicht dich nicht so siehst, aber ich meine, natürlich durch dein Wissen bist du für viele da draußen, glaube ich, ein extremer Experte. So.
Ja, vielen Dank, dass du mich so siehst. Also generell Rich Dad, Poor Dad ist absolute Einstiegslektüre und ich finde den Kiyosaki super. Aber er schreibt ja das gleiche Buch immer und immer wieder mittlerweile mit leichten Abwandlungen. Aber Rich Dad, Poor Dad und auch Cashflow Quadrant, das waren so die Bücher, die ich auch absolut empfehlen kann. Super zum Einstieg, wobei Kiyosaki ist ja auch eher so der Immobilientyp. Also der ist ein Immobilieninvestor und das merkt man in den Büchern dann auch. Aber trotzdem, um da reinzukommen, ist das super. Und gerade diese Parabel Rich Dad, Poor Dad finde ich super, um sich das auch gut vorzustellen, wie man dann agiert. Und von daher, das wäre für mich auch Grundlagenlektüre. Ich habe jetzt in den letzten Wochen noch ein anderes Buch kennengelernt, was mich auch sehr begeistert hat, weil es mal ein bisschen anders ist. Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss kennst du wahrscheinlich, ne?
Ja, so eine meiner Grundlagen tatsächlich. Also lese ich auch gefühlt einmal im Jahr und ich lese jedes Mal ein neues Buch.
Ja, und ich habe es auch gelesen. Ich war aber ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als ich es damals gelesen habe, weil das ist so ein ziemliches Selbstdarstellerbuch von Tim Ferriss, was er alles kann und wie toll er dann da ist. Genau,
ja.
Deswegen habe ich jetzt auch ein neues Buch dann zugeschickt bekommen, nennt sich das 5-Tage-Wochenende von Nick Harlick. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Nein, aber es ist großartig. Der Titel ist großartig.
Und das geht halt nicht in die Richtung von Tim Ferriss, sondern das geht schon ein bisschen weiter. Und da geht es tatsächlich darum, wie man lernt, selbstbestimmt und frei zu leben, aber mit tatsächlich anderen Ansatzpunkten. Und der Nick Harlick, das ist ein Multimillionär, kommt ursprünglich aus Australien, hat damals als Gitarrenlehrer gestartet, mit 15, glaube ich, und hat damit dann das erste Geld verdient.
Und da hat er bei dir schon gewonnen, oder? Als Gitarrenlehrer, da war er bei dir schon gekauft.
Ich wusste das gar nicht. Ich dachte auch, das wäre so ein Aufschneider-Typ, aber in dem Fall gar nicht, sondern ich fand das mega inspirierend. Der geht als Gitarrenlehrer dann irgendwann in die USA auf eine Musikerschule, gründet eine Band, geht dann auf Tour mit den bekanntesten Bands, kauft dann Immobilien und andere Assets und vermehrt sein Vermögen und hat jetzt als nächstes Ziel, irgendwann in den nächsten Jahren dann ins Weltall zu fliegen. Da hat er auch eine Ausbildung gemacht und mega inspirierend. Und seine Lebensgeschichte spielt er mit seinen Aussagen und seinen Karrieresteinen eine große Rolle in diesem Buch. Und ich fand es mega inspirierend.
Das klingt mega inspirierend. Also mich hat auch Tim Ferriss damals auch gar nicht wegen seiner 4-Tage-Woche, das fand ich relativ irrelevant alles. Mhm. Und ich sehe das wie du auch so von der Selbstdarstellung. Ja. Ich fand das eher interessant von dem Gedanken, was machst du denn mal, wenn du dann plötzlich doch irgendwie ein bisschen Geld hast? Also was machst du denn plötzlich mit deinem Leben? Das fand ich den einzigen wirklich krassen Gedanken, den ich da rausgezogen habe, wo ich mir dachte, Das ist eine gute Frage. Also das Wie ist auch interessant, aber die Frage ist, was machst du dann, wenn du mal da bist? Also wie machst du dann weiter? Was ist wirklich wichtig und was willst du dann mit deinem Leben anfangen? Das war so ein bisschen, also kommt nicht daher, aber das ist ein bisschen auch das, worum es bei der Happy List halt geht. Ne? Also schlaue Überleitung, was ist denn deine Happy List? Also was hast denn du, also war jetzt nicht geplant, aber das passt gerade gut. Was hast denn du auf deiner Happy List? Also jetzt nicht Bucketlist im Sinne, was willst du vor deinem Tod noch erleben, aber worauf arbeitest denn du gerade hin, jetzt für 2020 gerade? Was sind so deine Babys?
Naja, für 2020 sind fast alle meine Ziele weggestorben sozusagen, weil die Sachen, die ich machen wollte, die sind entweder ausgefallen oder fallen noch aus und da wird es dann tatsächlich sehr schwer. Aber was ich mir tatsächlich für meine Happy List ganz oben angestellt habe, ist das Thema auf eigenen Beinen stehen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das wird jetzt auch im Juli passieren, weil momentan arbeite ich noch die halbe Woche bei meinem Arbeitgeber und 2,5 Tage bin ich dann selbstständig. Auch wenn ich hauptberuflich jetzt selbstständig bin, aber nebenberuflich arbeite ich trotzdem noch im Job. Und das fällt weg und das war ein großes Ziel. Ein weiteres Ziel war eben das Thema auf Weltreise gehen. Das beschäftigt mich halt auch seit Jahren. Und das ist auch ganz oben auf der Liste, wird wahrscheinlich in diesem Jahr nichts, auch aufgrund Corona. Aber das ist auch nochmal ein wichtiges Ziel. Und dann möchte ich halt gerne noch weiter kreativ tätig werden und neue Sachen aus der Taufe heben, wo ich richtig Lust drauf habe. Und das wird dann tatsächlich auch noch ein weiterer Podcast sein, auf den ich mich auch sehr freue.
Das klingt echt gut. Spielst du eigentlich regelmäßig noch Gitarre? Also hast du die Zeit noch oder nimmst du die dazu oder?
Ich habe damals als Teenie angefangen, Gitarre zu spielen. Das hat mich immer so abgeschreckt, weil ich da so viel Zeit investieren musste. Also ich bin kein Musiker, sondern tatsächlich eher Musikliebhaber.
Okay, spannend. Und hast du Familie? Also bist du Papa oder?
Also ich habe eine Lebensgefährtin, aber keine Kinder.
Okay, spannend. Was wäre denn das gewesen, was du dieses Jahr noch machen wolltest, was jetzt ausfällt? Also war das die Reise oder hast du irgendwie im Eventbereich auch noch Dinge irgendwie vorgehabt?
Ja, im Eventbereich, also die Invest stand an und die Invest ist ja für uns Finanzblogger so das Event des Jahres. Und dieses Jahr sollten, glaube ich, über 20 Blogger auf der Blogger-Launch da stehen. Und da sollten auch zigtausend Leute kommen, die nur wegen den Finanzbloggern dahin gegangen wären. Ja, das ist leider ausgefallen. Eigentlich wäre ich jetzt heute nach Porto geflogen, auch nochmal für den Urlaub, ist auch ausgefallen. Und dann sind es noch verschiedene andere Veranstaltungen. Jetzt im Sommer ist eine Konferenz weggefallen in Slowenien. Also das sind so ganz viele Sachen, die ich gar nicht umsetzen kann in diesem Jahr.
Und das ist die Downside von Corona. Gibt es die Upside natürlich im Finanzwesen. War das jetzt wirklich eine Möglichkeit, ganz besonders viel Geschäft noch zu machen oder mitzunehmen oder jetzt irgendwie schlau handeln zu können? Oder hält sich das die Waage, dass es irgendwie, man konnte ganz tolle Gewinne mitnehmen, man hat aber auch ganz große Verluste mit eingefahren. Wie ist denn das bei dir persönlich gewesen?
Naja gut, ich habe momentan nach wie vor ein Depot, was im Minus ist, jetzt nicht exorbitant. Ich glaube, mit dem Gesamtportfolio liege ich jetzt bei -8%. Das ist absolut im Rahmen. Aber das war halt bei über -20%. Und das hat sich mittlerweile wieder stabilisiert. Aber man darf halt nicht vergessen, die ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, die Corona hat auf die ganze Industrie, das ist ja noch gar nicht wirklich eingepreist. Also da weiß keiner, was da noch in Zukunft kommen wird. Und wenn man mal in die USA guckt, wie viele Millionen Arbeitslose es da jetzt gibt. Und das wird mit Sicherheit noch irgendeinen Impact haben. Und das kann auch durchaus sein, dass die Kurse noch mal ordentlich nach unten gegangen sind. Aber wenn man jetzt einen Einstieg gesucht hat, dann hat man den jetzt gefunden. Und dann kann man nachlegen, wenn es dann noch mal runtergeht.
Okay, also du bist auch nicht irgendwie hektisch geworden oder hast jetzt nicht irgendwie umgeschiftet und so, weil das ist ja die, glaube ich, die Magie dabei, ne? Also einfach nicht hektisch zu werden und unemotional zu bleiben.
Ja, aber das lernt man mit der Zeit. Ich hatte 2016 auch ein Jahr oder 2017 war es, wo ich neue Aktien gekauft habe, 4 Stück und die sind innerhalb weniger Monate um -60% gefallen. Und das war schon eine harte Schule und deswegen hat mich das jetzt gar nicht so abgeschreckt und ich habe jetzt 2020 einen Wert mit -77% und den habe ich erst im Februar gekauft und auch da bin ich jetzt nicht hektisch geworden.
Okay, aber dann bist du auf deiner Reise ja schon echt signifikant fortgeschritten, Wahnsinn.
Ja, aber man entwickelt sich dahin, ne?
Ja klar, aber es ist auch, also ist ja eine relativ schnelle Kurve bei dir, ne? Ich meine, jetzt in 5 Jahren hast du das ja gemacht, das ist ja eh beeindruckend, ne? Also
5 Jahre gut, also. Ist Blog und Podcast und ich glaube 7 Jahre ist so das Thema Geldanlage.
Okay, na dann habe ich ja noch gute Hoffnung für mich, dass ich das noch lerne, noch ausreichend lerne. Hast du, also wenn ich dich fragen darf, so nach, keine Ahnung, so 3 Tipps, um wenn meine Hörer da draußen jetzt sagen, okay, ich will jetzt starten, mich damit zu beschäftigen. Klar, also ich lege jedem deinen Podcast ans Herz und deine Bücher. Gibt es jetzt, Stand heute, wir haben jetzt gerade den Mai 2020, aus deiner Warte raus und aus dem, was in den letzten Wochen auch passiert ist, wie sollte man jetzt starten? Also wirklich basic, die ersten drei Schritte, um sich jetzt mit dem Thema irgendwie familiär zu machen.
Also ich glaube, das Einfachste ist, dass man anfängt, in das Thema einzutauchen, nicht über so Fachliteratur, weil das schreckt dann ab und dann ist man schnell auch überfordert. Und auch das Buch von Gerd Kommer, das ist schon harter Stoff, ist sehr wissenschaftlich und das schreckt viele ab. Und das war für mich damals auch tatsächlich ein Grund zu sagen, A, ich mache jetzt einen Blog und einen Podcast, aber B, ich schreibe auch ein Buch. Und ich habe ja letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, das ist ein finanzieller Bildungsroman. Einfach, weil ich da auch anders rangehen wollte. Und da geht es um so einen mittellosen Heavy-Metal-Gitarristen, der vor Augen geführt Geil. Bekommt, wie schlecht sein Leben läuft. Und seine ganzen Klassenkameraden auf dem Abi-Treffen nach 10 Jahren, die haben alle was erreicht, haben Vermögen aufgebaut, haben tolle Jobs, er nicht. Und das nimmt er dann als Anlass, um sich da mal so ein bisschen mit der Geldanlage zu beschäftigen. Und dann lernt er alles über Humankapital, über Kredite, über Geldanlage, über Immobilien. Und das war tatsächlich so der Aufhänger, was ich mir gewünscht hätte, um mit der Geldanlage loszulegen. So ein Buch. Und deswegen habe ich versucht, das so auch zu schreiben. Und davon ausgehend kann man dann die Fachliteratur nehmen. Und dann hat man auch schon mal so eine gewisse Basis, um dann loszulegen. Dann sollte man ganz langsam anfangen. Also ich würde tatsächlich mit einem Sparplan anfangen, um ein Gefühl zu bekommen, wie entwickelt sich die Börse auch mit wenig Geld, was da investiert ist. Und dann als dritten Schritt, dann kann man die Asset Allocation sukzessive verfeinern. Das heißt nicht nur das Thema ETF oder Aktien, sondern eben auch ein bisschen weiter gucken, ob das nun das Thema Immobilie ist, Gold oder eben auch Humankapital, und dass man da Schritt für Schritt dann weitergeht, aber dass man möglichst schnell damit losgeht und das nicht auf die lange Bank schiebt, weil sonst wird es nichts.
Vielen, vielen Dank. Und wenn du da draußen mehr wissen willst, dann geh bitte auf finanzrocker.net oder such nach Daniel Kort und dem Podcast, dem Finanzrocker, weil auch auf der Website, da siehst du, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber da siehst du alles, was Daniel empfiehlt, vom Depot über Tools, Apps, alles, was du brauchst, ist da drauf. Da findest du alles, welches Konto du benutzen solltest oder welches halt Daniel empfiehlt. Aber ich glaube, du hast gemerkt, er ist vielen Menschen weit voraus und hat Ahnung und weiß, worüber er redet. Daniel, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich darf dich nochmal einladen, weil ich erzähle Happy List wie eine Soap, wie eine Daily Soap. Wie GZSZ, nur zum Hören. Und würde gerne, weiß nicht, vielleicht am Ende des Jahres nochmal hören, was das Jahr 2020 für dich gebracht hat. Also wenn dir das Spaß gemacht hat, würde ich mich freuen, dich nochmal einladen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, und das darfst du natürlich sehr gern. Ich komme auch gerne wieder.
Ja, weil mich interessieren halt Fortschritte, weißt du, Weiterentwicklung oder keine Ahnung. Vielleicht korrigierst du deinen Blick aufs Jahr 2020 und sagst, es ist alles ganz anders gekommen. Und vielleicht hast du doch noch deine Weltreise gemacht, was ich dir von Herzen wünsche.
Ja,
ja, ich drücke dir die Daumen bei allem, was du tust. Ich werde jetzt dieses Buch mir mal angucken. Wie heißt das Buch? Sag mir das nochmal, damit ich das hier vor allen Leuten groß bewerben kann.
Soundcheck für Vermögenswerte heißt das.
Supergeil. Soundcheck für Vermögenswerte findest du bei Daniel auf der Website. Vielen lieben Dank, dass ihr da draußen uns eine gute halbe Stunde eures Lebens geschenkt habt. Aber es ist wichtig und es ist eine wertvolle halbe Stunde, weil, wie Daniel sagt, du musst es jetzt machen, nicht auf die lange Bank schieben. Und damit wünsche ich allen einen tollen Start in die neue Woche. Daniel, gibt es noch letzte Worte, die du mitgeben magst?
Einfach sich um die eigenen Finanzen kümmern und nicht groß nachdenken, sondern ins Tun kommen und dann sukzessive anpassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man da am Ende sagen kann.
Amen. Vielen lieben Dank. Wenn ihr Daniel sehen wollt, ich sage es nochmal, finanzrocker.net. Ansonsten hört euch den Podcast an. Ich werde hier drunter alles verlinken. Wenn ihr mir schreiben wollt, uwevongrafenstein.de, lasst mir gerne Bewertung da, dem Daniel bitte auch. Leitet das jeweils weiter an Leute, für die das Thema Finanzen, Vermögensaufbau, Absicherung wichtig und interessant sein kann. Und das ist tatsächlich jeder. Also eigentlich müsstet ihr jetzt alle eine Massen-E-Mail schreiben und den Leuten sagen, hier, da ist ein Typ, der weiß, wie es geht. Tut das, kümmert euch drum. Wir sind raus. Liebe Grüße. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ciao.
Ciao.
Hashtag Happylist wird dir präsentiert von My Bali Coffee. Sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.